BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und wir laden Sie heute zu einer Bootsfahrt auf dem Ammersee ein. Ganz lautlos gleiten wir dahin, denn unser Boot hat keinen Motor. Es wird elektrisch betrieben. Gebaut und entworfen von Marian Hanke und Philipp Dorsch. Und die beiden Bootsbauer vom Ammersee, die sind heute bei uns zu Gast. Ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Guten Morgen, wir freuen uns auch.
Wir werden darüber reden, warum eine Ausfahrt mit einem E-Boot so schön ist, unter anderem. Aber eine kleine Antwort hätte ich jetzt schon. Was macht denn Spaß an der Sache, wenn man mit einem E-Boot fährt? Was ist denn anders?
Ja, anders am E-Boot in Kurzform, es ist lautlos. Man ist ganz nah an der Natur, am Wasser. Das lässt sich ganz schwierig in Worte schreiben. Das Eichenthema, das muss man erlebt haben.
Und hinter eurer Firma, MyE-Boot, die es noch gar nicht so lang gibt, ich glaube 10-jähriges habt ihr heuer, genau, da steckt natürlich auch ein bisschen Geschichte und die werde ich uns erzählen. Habe die Ehre, bei uns sind heute zwei Bootsbauer vom Ammersee zu Gast, Marian Hanke und Philipp Dorsch, und sie bauen E-Boote. Dass Wasser jetzt euer Leben bestimmt, ist ja klar, als Bootsbauer, aber hat Wasser immer schon euer Leben bestimmt? Kindheit, Jugend, wie seid ihr aufgewachsen? Auf dem Boot, mit dem Boot, erzähl's.
Ja, ich bin aufgewachsen am See. Das heißt, also nicht direkt, nicht erste Reihe am See, aber jetzt haben wir zweite Reihe. Und natürlich als Kind, du gehst zum Spielen ans Wasser, du machst Blödsinn, du schmeißt irgendwas in den See, wirst dann zusammengeschissen, was heißt, was schmeißt du da rein? Und dann ist natürlich um die Ecke, es war eine Werft, da war ein Bootsverleih, es war ein Campingplatz. Du kommst mit diesem Medium ins
In Berührung.
In Berührung, ja. und hast Spaß dabei. Und,
ja. Welche Ecke damals, vom Ammersee?
St. Alban in diesem.
St. Alban, Ah,
und,
schön, ja.
Und ja, ich sag mal, mit die schönste Ecke am See.
Oh ja, wunderbar.
Und damals war es natürlich noch einfach nur Segeln. Ja. Segeln oder Ruderkahn rausfahren oder wie auch immer, was man als Kind halt so macht oder als Bub. Und dann bin ich halt da so, sag mal, aufgewachsen, reingeschlittert und interessanterweise auch tatsächlich oder glücklicherweise dabei geblieben. Ja. Und nicht wie meine Geschwister das Weite gesucht und weit weg vom Segel.
Wie ist man damit umgegangen als Eltern damals mit dem Thema Wasser? Heute werden ja unsere Kinder sehr behütet, manchmal vielleicht auch überbehütet. Also die wussten, ihr könnt schwimmen und die wussten, ihr habt ein bisschen eine Idee, was am Wasser gefährlich sein ist. Und habt ihr euch springen lassen oder habt ihr schon ein wenig geschaut?
Ich sage mal, meine Mutter hat ein Gottvertrauen in uns gehabt. Und wir durften eigentlich laufen und machen und springen und wie wir wollten. Sie hat immer gesagt, solange sie nichts hört, wird alles gut sein. Und das war eigentlich tatsächlich sehr schön. Und ich versuche es mit meinen Kindern auch so zu machen. Solange man nichts hört, ist alles gut. Und dieses Überbetreuen, ich mag es nicht. Braucht es auch nicht. Und ich habe es genossen, dass es nicht so war.
Philipp, du nicht ganz so nah am Wasser wohnend, Augsburger Ecke, oder?
Ja, tatsächlich, gebürtig in Augsburg, war aber der Augsburg, ja.
Augsburg, sagt man. Deswegen habe ich es gesagt, genau, Augsburg.
Genau.
Und super. Super gehört auch immer dazu beim Augsburger.
Ja, mein. Ja, tatsächlich über die Eltern auch schon sehr früh zum Segeln gekommen, also mit 3-4 Jahren. In diesem.
Also seid ihr dann zum Ammersee runter?
Ja, ja.
Ja, ist der nächstgelegene See,
das
oder?
Das ist eigentlich der nächste See. Ja. Und da waren wir halt auch, ich bin als Kind schon ein Optimist, also ein Opti, das ist praktisch so ein ganz kleines Kinderboot. Da sind wir reingewachsen und bin auch selber im Verein aktiv. Heute sogar unter anderem in der Vorstandschaft. Und so kommt man zum Wasser. Ich gebe das auch schon die nächste Generation weiter. Ich habe 3 Kinder mit meiner Frau zusammen. Und die sind auch alle sehr nah dem Wassersport. Und ich meine, das ist ja, was gibt es als Kind Schöneres, als am Wasser zu spielen? Und,
also du hast auch noch ein Segelboot?
Ja.
Hast du noch? Marion, du?
Ich habe auch noch eins, aber das ist eingelagert. Das ist so ein ganz alter Kutter von 1903. Seit 10 Jahren, glaube ich, nicht mehr. Den hebe ich auch für die Kinder, die dürfen dann irgendwann mal dran basteln und den hübsch machen.
Jetzt kommen wir mal zu dem, was ihr mal gemacht habt, ehe ihr das macht, angefangen habt, was ihr jetzt macht. Du bist Bootsbauer, Mann.
Ich bin Bootsbauer,
ja. Du hast es gelernt.
Ich bin gelernter Bootsbauer. In der Werft. In Possenhofen, Bootswerft Glas. Eigentlich ein sehr renommierter Betrieb. Aber wie gesagt, klassischer Bootsbau eigentlich, also Holzboot.
Ja.
Aber
Segelboote sind
das.
Segelboote. Ja. Schöne Teile.
Schöne große aus Mahagoni, Hochglanz lackiert, genau.
Oh, toll.
So wie man sich das aus Bilderbüchern vorstellt oder aus klassischen Filmen. Und das war danach der Lehre. Also was mir tatsächlich gefehlt hat, war immer, ich habe eigentlich die schönsten Sachen gebaut.
Ja.
Super coole Boote.
Ja.
auch gute Kunden, aber ich hatte nie Kontakt mit den Kunden.
Ach.
Und mir war das dann so ein bisschen dieses, mir hat das eigentlich gefehlt und ich wollte eigentlich nur Kontakt mit den Kunden haben. Und das war ich dann der Auslöser für die Selbstständigkeit. Ach, ich sage, ich will dann vor aus der Front sitzen.
Weil es muss ja jemand mal gekommen sein und gesagt haben, baut sie mir bitte ihr Boot und das hätte ich gern. Oder
natürlich
so
kennst du
vor.
Den Kunden irgendwo, du siehst ihn mal, aber du hast ja nie diesen vollumfänglichen Kontakt mit dem Kunden. Du baust das Boot ist fertig, du siehst den Kunden vielleicht noch einmal, aber du weißt ja gar nicht, ist der zufrieden, nutzt er das. Also du kriegst ja das, ich sag mal, das direkte Kundenlob kriegst du ja nur indirekt.
Du kommst aus der Technik tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Ich habe auch ursprünglich eine Ausbildung gemacht. Und dann eineinhalb Gesellenjahre. Dann wieder auf die Schule, Schulbank gedrückt, Meistertechniker gemacht. Dann war ich knapp 10 Jahre bei einem ziemlich großen MDAXler angestellt und hatte aber dann immer mein Nebengewerbe für die Bootstechnik, was aber meine Leidenschaft war.
Ach.
So, das ist die Story dazu.
Ja, genau.
Und wir haben uns dann...
Können wir das mal definieren für jemanden, der jetzt nicht Boot fährt? Was versteht man unter Bootstechnik?
Was gehört da dazu? Ja. Das ist also ein Riesenthema. Bootstechnik fängt heute bei der einfachen USB-Steckdose zum Handyladen an, hört bei Solartechnik für unabhängige Energielösungen auf, bis zum Elektromotor, Echolot, Fischfinder, Touchscreens, Bussysteme, also wir reden hier nicht von Plus und Minus Drahtverhau, wir reden hier wirklich von Hightech, also was wir machen.
Da hat sich verdammt viel verändert.
Also wir sind ähnlich der Automobilindustrie, wir haben Over-the-Air-Updates, die Boote haben Router an Bord. Ja, also das, da ist die Branche verdammt weit. Das ist halt
weiß man gar nicht so, wenn man selber keins hat, muss ich ganz ehrlich sagen,
weiß man das gar nicht so. Ja? Es ist eine Nische und das sind halt nicht solche, sagen wir mal, massiven Stückzahlen wie im Automotive-Bereich dahinter. Und die Technik ist hier wirklich weit voran und auch sehr, sehr stabil.
Ja, also Over-the-Air-Update heißt das wie bei einem E-Auto, da wird was aufgespielt, oder?
Genau, quasi. Da kann man was aufspielen, man kann auch eine Diagnose stellen, wenn ein Kunde zwischen ein Problem hat, kann man sich draufschalten, sagen, okay, bei dir ist, was weiß ich, Batterie ist runter oder das Ladegerät ist ein Temperaturfühlerdefekt, sowas, also solche Sachen.
Und das hat dich interessiert, aber du hattest ja eigentlich, bist du ja Segler.
Ja, tatsächlich. Wie geht das? Sehr gute Frage. Für den Segler gibt es die schlimmsten Tage, das ist die Tage, an denen kein Wind ist, weil da gehst du als Segler ein auf den See. Ja? Das ist heiß und es geht nichts weiter und die Segel flattern. Dann wünscht man sich die Kühle des Wassers und Schatten und möchte aber trotzdem am See sein. Also, was brauche ich? Dann brauche ich irgendwas, was leise fährt. Und da kommt jetzt ein vernünftiges, jetzt sage ich mal ganz provokant, ein Motorboot ins Spiel. Wer aber mal Motorboot gefahren ist und doch wie ich ein Genießer ist, der hat es gern leise. Also, Verbrenner fliegt weg, der E-Motor muss ran. Und der Elektromotor ist halt in Summe einfach die bessere Maschine. Das muss man einfach sagen. Und gerade auf dem Wasser, da habe ich dann mehr Ruhe. Ich störe niemanden, ich störe mich selbst nicht.
Und
ich
die Vögel nicht. Und alles, was halt sonst
da so rum ist. Ja. Und ich habe wirklich ein ganz anderes Feeling, weil wirklich bei einer modernen Elektromaschine, da hörst du nichts mehr. Da hörst du das Plätschern vom Wasser. Und das ist echt das, ich habe in irgendeinem Interview mal gesagt, ein Tag auf dem Wasser ist wie eine Woche Urlaub. Und
das stimmt.
Der hat sich so festbissen, der Satz, und das, jeder, der das mal gemacht hat und das erlebt hat, der wird das verstehen und nachvollziehen können.
Und jetzt kommen wir langsam zu euch beiden zusammen. Ihr habt euch dann im Verein oder in diesen am Ammersee, also da, wo ihr beide sozusagen aktiv wart, habt euch irgendwie mal kennengelernt oder kanntet euch oder wie kam eure Bekanntschaft, Freundschaft dann zustande?
Das ist ja genau das Lustige, das können wir selber nicht beantworten, weil wir es gar nicht wissen.
Ach.
Ja, ich sag mal, wenn man halt ein Kind vom See ist, man kennt sich, man sieht sich, irgendwo werden wir uns schon mal einen Weg laufen haben. Das Einzige, wo ich mich wirklich noch erinnern kann, ist, wo ich dann mit Philipp gesagt habe, komm, lass uns halt was zusammen machen, unsere Firma zusammen machen. Er hatte ja seine Firma, ich hatte ja meine auch schon. Und er hat so in irgendeinem fluchenden Kopf über einem Boot drin gesteckt und dann habe ich, also er hat es, glaube ich, als Spaß genommen und ich habe dann einfach mal, kommst halt zu mir mit dazu, dann brauchst du den Scheiß nicht mehr so machen. Ja. So ungefähr. Und er hat also Spaß genommen, ich habe ihn dann, glaube ich, ein paar Wochen später nochmal gefragt und dann war das eigentlich, das war dann, glaube ich, eine Sofortentscheidung.
Aber die Idee, das eben auf...
Da hat mir das Thema Elektroboot noch gar nicht.
Das meine
ich. Da hat mir das Thema Elektroboot noch gar nicht. Da, also ich habe dann quasi nach der Lehre ja mit einem Servicebetrieb angefangen. Das heißt, ich hatte im Endeffekt Wassersport-Zubehörgeschäft und habe halt so ein kleines
Service. Also Servicebetrieb heißt, du hast dich um Boote gekümmert, du hast gesagt, genau, ich tue es da rein, ich hole es da raus, ich kümmere mich um einen Lagerplatz oder was kaputt ist oder wie auch immer. So dieses Rundum-Sorglos-Paket.
Genau, und wenn dann eben was kaputt war, gerade bei Technik, dann hat der Philipp mir manchmal auch schon mal geholfen. Mhm. Und das hat eigentlich echt immer sehr gut geklappt. Und so ist das halt dann gewachsen. Und das Thema, warum wir dann zum Elektroboot gekommen sind, war dann eigentlich auch wieder so eine Idee, weil wir gedacht haben, hey, der Markt könnte eigentlich ganz cool werden, das könnte die Zukunft sein. Mhm. Und dann haben wir ja auch, eigentlich wollten wir dann erstmal nur Boote handeln und haben halt dann erstmal nach Herstellern gesucht.
Also wart ihr auf einer Messe, habt geschaut, was es gibt? Nein,
das war dann der nächste Schritt. Zuerst haben wir sogar tatsächlich auch über den Teich geguckt. Also wir haben mit Kanada dann hin und her gemeldet und geschaut.
Sind die da weiter oder waren die weiter?
Da gab es einen Hersteller damals, der damals sehr weit war, ob es ihn noch gibt, weiß ich gar nicht. Mhm. Aber da war es dann auch so, die haben dann gesagt, ja, könnt ihr bei uns kaufen, kostet einen Haufen Kohle so ungefähr, aber also haben wir gesagt, das funktioniert nicht CE, also eine Konformitätserklärung hätten sie auch nie ausgestellt und dann haben wir gesagt, okay, die nicht. Und dann im nächsten Jahr sind wir auf die Messe gefahren, nach Düsseldorf, genau, auf die größte Bootsmesse.
Auf die Boot, ja.
Und waren dann tatsächlich da doch sehr enttäuscht und deprimiert.
Weil nichts da war.
Es war so 2, 3, 4 waren schon da. Aber die hatten katastrophale Fahrwerte. Also ich sag mal, entweder einfach keine Reichweite, schlechte Rümpfe, schlechtes Design.
Das ist ja immer das Thema, das Reichweitenthema. Wenn wir gleich drüber sprechen, dass jeder sagt, ja, was habe ich dann? Dann dümpel ich einmal von Meersburg nach Friedrichshafen und dann ist wieder Feierabend. Das ist ja das Thema bei jeder Art von E-Mobilität. Aber gut, machen wir da erstmal weiter.
Genau, und dann waren wir eigentlich so frustriert, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir selber was bauen. Und das ging dann auch, also so schnell wie wir uns gefunden haben, so schnell ging dann das. Und
ja, aber wie schnell ging es dann wirklich? Also du konntest natürlich eben ein Boot konstruieren, weil du weißt, wie das geht. Mhm. Aber es gibt ja einen Unterschied. Das Segelboot wird anders sein müssen, logischerweise, als ein E-Boot.
Natürlich. Also ich meine, es war
also bitte für Laien
erklären. Ja, für Laien, natürlich, immer für Laien. Ja. Auf der Rückfahrt von der Messe im Zug, ich hatte damals mein Laptop dabei, weil wir einfach dachten, gut, kann ja nie schaden. Ja. Und wie gesagt, ICE-Rückfahrt abends auf Nacht. Mhm. Und habe ich das Ding aufgemacht. Wir haben uns irgendeinen Motor rausgepickt, wo wir wussten, der ist gut. Und dann wurde das Boot um diesen bestehenden Motor konstruiert.
Das war ein Schiffsmotor, aber schon.
Ein
E-Schiffsmotor.
Genau. Und das Boot wurde eigentlich in 2, 3 Stunden komplett gezeichnet, berechnet. Und das war im Januar und im September hatten wir dann den Prototypen komplett fertig.
Hast du es dann gleich bauen lassen oder selbst
gebaut? Wir haben es selber gebaut. Ja klar, wir haben das einfach in die Tat umgesetzt.
Okay.
Und hätten nie damit gerechnet, dass wir so einen Erfolg kriegen.
Ja.
Überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht.
Also es war jetzt für euch zunächst mal oder war das schon eine Geschäftsidee? Oder war es so, dass man gesagt hat, es könnte ein Geschäft werden, aber jetzt schauen wir halt erst mal.
Das war für uns. Das war für uns, weil wir gesagt haben, wir wollen es jetzt wissen, wir probieren das. Und wir waren dann tatsächlich selber ziemlich überrascht von den Fahrwerten. Mhm.
Weil es gleich so gut war.
Ja, es ist halt, ich vergleiche das immer sehr gerne, weil er eben Fahrwerte und wie weit komme ich, die ganzen Themen. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich heute ein altes Auto nehme, reiße den Verbrennungsmotor raus und baue den Elektromotor ein, dann fährt es mit Sicherheit. Wie gut oder schlecht es fährt, das ist das andere Thema. Wenn ich heute ein Auto komplett auf E konstruiere, sprich effizient, wenig Luftwiderstand, schmale Reifen, die ganzen Themen halt, die
Gewicht,
wir kennen, ja.
Was halt so
das kann ich jetzt eins zu eins auf dem Boot umsetzen. Mhm. Natürlich kann ich, es fährt jedes Boot mit einem Elektromotor. Mhm. Aber wie gut und wie effizient es fährt, das ist das Thema. Und da kommt dann eben, wie Marin gerade beschrieben hat, so eine Konstruktion ins Spiel. Das heißt, ich muss wirklich gucken, dass das Thema, dass am Schluss das ganze Ding effizient läuft und die Komponenten alles aufeinander abgestimmt ist.
Also ich meine, es geht ja auch gar nicht nur ums Effizientfahren. Ich meine, das Ding soll ja auch
Spaß machen.
Es soll Spaß machen, natürlich. Es soll sicher sein, es soll, sag mal, auch wartungsfreundlich sein.
Praktikabel.
Es soll, genau.
Verschiedene Situationen. Der eine will schwimmen, der nächste sagt, ich will da sitzen und mein Gläsle Prosecco trinken. Genau. Muss alles passen.
Also ich meine, die eierlegende Wollmilchsau geht nicht, aber die geht in weiten Teilen. Und das war oder ist nach wie vor bei uns eines der wenigen Alleinstellungsmerkmale, die wir am Markt wirklich bieten können.
Philipp Dorsch, Marian Hanke sind heute Vormittag bei uns zu Gast. Sie bauen E-Boote, nicht nur für den Ammersee, wie wir gleich hören werden. Also wir haben gerade gehört, ihr seid am Wasser, mit Booten groß geworden. Du hast einen Beruf draus gemacht, du hast dich für Technik interessiert. Über eure gemeinsame Leidenschaft seid ihr dann auf die Idee gekommen, Boote zu machen mit E-Motor und weil es nichts gab, was euch gefallen hat, habt ihr selber eins konstruiert. Das erste für euren Eigengebrauch. So, und dann? Wie ging es dann weiter? Warum kam nach dem ersten das zweite, das dritte, das vierte?
Ja, beantworte ich gerne. Das erste ist der Prototyp. Das Funktionsmuster, man schaut erstmal, funktioniert das Ganze so? Was läuft gut, was läuft schlecht? Wo muss man nochmal ran? Das ist auch so, da bringt man einfach einen Haufen Lehrgeld mit und verschrottet auch mal was.
Naja, natürlich, also ich meine, gut, der Prototyp fährt noch, ne, und hat einen sehr prominenten Besitzer. Also,
Das ist richtig, ja. Ja, und so entwickelt man halt weiter, ja. Schaut, was benötigt der Markt, ist überhaupt die Nachfrage da. Ja, und so entwickelt man dann ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, schneller, langsamer, viel Platz, wenig Platz, ja. Auch für verschiedene Gewässer die Anforderungen. Ja, so entwickelt sich das ganze Thema.
Und es war dann so, als es so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, du warst ja schon selbstständig mit deiner Firma und du bist dann quasi aus deinem eigentlichen Beruf, in Anführungszeichen, da bist du dann irgendwann raus und auch genau. Bei ihm mit eingestiegen,
genau.
Voll. Genau. So, und jetzt kommt die Königsfrage. Was habt ihr anders gemacht als andere? Weil auf die Idee, dass man sagt, oh, wir bauen jetzt ein E-Boot, ist vielleicht ja vorher schon jemand gekommen.
Da kommen auch jetzt noch sehr viele drauf. Ja.
Okay.
Also wir beobachten das immer. Also ich sag mal so, ich glaube, wir waren einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, haben vielleicht auch die richtigen Leute gekannt. Nö, eigentlich nicht, die kamen dann eigentlich.
Ja.
Aber ich glaube, was uns nach wie vor, das ist genau das Gleiche, wir kümmern uns, wir verstehen, was wir machen und bei uns gibt es auch keine langen Redereien oder Studien oder was mal nicht funktioniert, sondern wir kümmern uns, wir machen das. Wenn ein Kunde auch jetzt noch ein Problem hat, wir sind eigentlich sofort vor Ort. Ja,
also woraus besteht das Boot? Also was für Material ist das?
Also der Bootskörper ist ein Glasfaser-Kunststoff-Rumpf und der Ausbau ist eigentlich, wie es der Kunde haben will. Wir können Mahagoniholz machen, wir können Teakholz machen.
Und
Polster, also das ist dann wirklich individuell wieder Kunde.
Und wie muss das Boot gebaut oder, also wie sagt man denn da, konzipiert sein, damit es eben gute Leistung bei wenig Energie braucht? Auf was kommt es da drauf an?
Ein glückliches Händchen beim Design.
Ja.
Nein,
also du hast
sehr viele Faktoren.
Muss gut sein.
Also, genau, man muss ein vernünftigen, sag mal, Längenbreitenverhältnis haben. Es soll möglichst leicht sein. Das Wasser muss einfach gut strömen können. Das kann man im Strömungskanal testen. Das haben wir gar nicht gemacht. Wir haben uns tatsächlich wirklich eigentlich auf die Computersoftware verlassen. Und dann von Hand noch ein bisschen nachgeschäbt, weil ich gesagt, das kann nicht funktionieren. Und das ist was, wo wir sehr gut sind.
Mhm.
Und auch, ja, ich sage auch mal, glückliches Händchen dazu. Fakt ist definitiv, dass unsere Boote immer real besser sind als in der Simulation.
Also was,
das sind ja alle Modelle.
Was macht ihr alles selber? Also das Boot an sich, so wie es aussieht, zum Teil eben nach Wunsch des Kunden. Motor kauft ihr einen eures Vertrauens, von einem Hersteller eures Vertrauens? Oder bist du da auch noch dran am Schrauben und Basteln?
Also, was machen wir selber? Also wir fertigen vom Rumpf bis zur Bepolsterung, bis zur elektrischen Station alles. In-house ist noch ganz wichtig, da können wir einfach auch einen Qualitätsstandard halten, haben vor allem Lieferzeiten im Griff und wir sind flexibel. Wenn der Kunde heute sagt, er möchte grün-blaue Polster, dann können wir das machen. Da haben andere schon ein Problem. Zu der Frage, was kaufen wir zu? Natürlich Komponenten wie Batterien, Motoren, da fangen wir nicht das Basteln an, weil das ist ja Wahnsinn mit Zulassung und Co., da wirst du dann immer fertig. Aber auch hier haben wir mit unseren Lieferanten, gehen wir mal auf das Thema Motoren, haben wir schon sehr enge Partnerschaften. Also wir beginnen nicht irgendwas zu zeichnen und stellen dann fest, das passt nicht rein. Wir sehen das ganze System. Also das wirklich, wir treiben Simultaneous Engineering, das heißt, die Komponenten sind von Anfang an dabei. Anders funktioniert es nicht. Und da fahren wir mit den Zulieferern schon sehr enge strategische Partnerschaften. Auch im Bereich Prototypentesten und so weiter. Da sind wir für alles zu haben. Und das bringt uns schon sehr nahe zusammen und lässt uns technisch auch vorne mitfahren. Ganz klar.
Ihr habt ja verschiedene Modelle. Mal ein bisschen erzählen, skizzieren. 1, 2, 3, 4. Also wie unterscheiden die sich? Für welche Zielgruppen sind die ausgerichtet? Also was ist der Plan dahinter zu sagen, das nennen wir so und das hat die und die Funktion oder Möglichkeiten und das Endmodell steht schon da und es hat wieder ganz andere Möglichkeiten. Also wie seid ihr da vorgegangen?
Also wer jetzt mal die ehrliche Antwort sagt, die Gedanken haben wir uns glaube ich nie gemacht, wenn wir die Boote entwickelt haben. Ja? Also wir haben
für wen?
Gar nicht.
Sich dann, okay.
Gar nicht. Ich meine, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich möchte ein Boot dafür, dann klar, dann machst du dir Gedanken. Aber ich sage jetzt mal, weil du willst aber was sagen.
Ja, ich habe tatsächlich die Story, die muss ich rauslassen. Unser kleinstes Modell, das Basso, das ist einfach so eine Geschichte, die ist so schön, deswegen erzähle ich dir gerne. Das ist ja bei uns liebevoll der Hybridruderer genannt. Ja. Und da kam ein Kunde, der schon lange Kunde bei uns ist, der kam zu uns und er rudert wahnsinnig gern. Und sagte mal, ich ruder so gern, aber ich komme dann nicht mehr heim. Ja. Ja. Aber ich möchte es nicht hier hinten am Spiegel irgendeinen Motor haben, den ich mit der Hand lenke, ich möchte es schon ordentlich haben. Ja. Und dann kam der Maren und sagt, ja, dann machen wir das doch in hübsch. Und so zum Beispiel ist ein Modell entstanden, unser Basso, der Hybridruderer. Mhm. Das ist wirklich sehr einzigartig in seiner Klasse. Es ist in dieser Größe das einzige Boot mit vollwertiger Liegefläche. Das einzige Boot, was sich wirklich vernünftig rudern lässt. Und der Ruderer weiß, auch bei Ruderbooten gibt es Unterschiede. Oh, bei den einen, da fahrst du im Kreis und die anderen, die laufen einfach sauber geradeaus. Da ziehst du die Ruder durch, hast da gescheite Fußstütze. Und das ist noch zu kombinieren mit einer ordentlichen Kippstabilität, Sinksicherheit, Komfort und gleichzeitig aber auch noch einem elektrischen Antriebssystem, das kompromisslos funktioniert. Das haben wir hingebracht. Mhm. Also das ist eigentlich, es ist klein, aber da ist auch, die Details sind das, was anders ist. Ja.
Lasset mich raten, das kleine Boot ist unter Umständen auch das günstigere. Mag es sein.
Ja, mag es sein. Ja. Ich muss noch eins dazu sagen, gerade weil du gerade das Thema unsinkbar oder Sicherheit beim Basso gesagt hast.
Ja.
Wir haben gestern oder vorgestern eine sehr, sehr nette E-Mail von einem Schweizer Kunden bekommen.
Ja.
Der dann plötzlich gesagt hat, also euer Boot, also Betreff war eine E-Mail, unsinkbares Basso. Ja. Ich dachte zuerst, oh Gott, jetzt ist das Ding abgesoffen.
Jetzt ist was los.
Ja. Und beim Durchlesen der E-Mail kam dann heraus, dass er unglaublich happy ist. Also die Story dahinter in Kurzform ist, er kam eines Morgens an sein Boot, das Boot lag fast einen Stock tiefer, so 20 Zentimeter tiefer im Wasser. Er hat die Persenning aufgemacht, im Boot alles voll Wasser. Und hat sie gedacht, oh Scheiße, ich habe ein Loch. Ja. Ist dann weiter durchs Boot und hat dann hinten festgestellt, dass einer versucht hat, den Motor zu klauen. Ist aber nicht gelungen. Ja, und aus Frust, weil er das nicht geschafft hat, hat er hinten sämtliche Stöpsel aufgemacht. Also das Basso hat einen doppelten Boden. Das heißt, wir haben eine Schwimmkammer unterm Boot und dann nochmal einen Lenzstöpsel oben drüber, falls sehr viel Wasser drin ist im Aufenthaltsbereich. Mhm.
Er hat es voll laufen lassen.
Ja, der hat es voll laufen lassen. Das Boot ist aber nicht runtergegangen, obwohl die Auftriebskörper noch geflutet waren. Ja. Also so gesehen hat er nur gesagt, ja, auch selbst geflutet, es kippt nicht, es fährt immer noch wunderbar. Und die Wasserschutzpolizei hat es dann ausgepumpt und natürlich diesen Vorfall aufgenommen. Mhm. Aber das war dann, wo ich sage, ja cool, das ist sogar tatsächlich auch unsinkbar. Das hängt auch mit unserer Bauweise zusammen, weil wir nochmal so eine Waben-Sandwich-Matrix verwenden, damit das Boot extra eben steif wird. Und die erzeugt tatsächlich so viel Auftrieb, dass selbst vollgelaufen in allen Löchern, sage ich jetzt mal, das Boot nicht untergeht.
Aber trotzdem nochmal auf die einzelnen Modelle zu sprechen zu kommen. Ich vermute, das fängt klein an und wird dann immer so ein Ticken exklusiver einfach. Oder also, ist vielleicht die Leistung mehr, hat mehr Schnickschnack, auch wenn ihr das Wort vielleicht jetzt nicht gern hört.
Genau, also ganz grob gesagt, der Preis geht ungefähr bei 20.000 los, beim kleinen Basso und beim großen Eligors hört er irgendwie so bei 300.000 irgendwas auf. Mhm.
Also und das ist natürlich dann schon eine Sache, ich sage mal, 20.000 Euro, natürlich musst du das Spielgeld haben, ist ganz klar. Aber ich habe mir auch, als ich mich mit euch als Gästen und mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt habe, habe ich mir schon auch gedacht, ja Moment einmal, jetzt gehst du mal heute Skifahren mit einer neuen Ausrüstung und du gehst mit 4 Leuten den ganzen Winter, da lässt du Geld liegen. Da lässt du Tausende von Euro liegen. Nur mal als Relation. Und ich dachte, wenn man das jetzt so betrachtet, dann kommt einem die Summe nicht mehr so aberwitzig vor für ein hübsches Freizeit.
Also wenn du den Freizeitwert dagegen rechnest, wenn das ist, ich glaube, wenn jeder, der einen Freizeit oder ein Hobby macht, der darf nicht aufs Geld schauen.
Naja,
also er muss irgendwo aufs Geld schauen, ist klar, aber er darf eigentlich aufs Geld schauen, weil dann macht es keinen Spaß. Mhm. Und wie der Philipp vorhin so schön gesagt hat, ein Tag auf dem Wasser ist wie eine Woche Urlaub, das ist definitiv so. Und ich sag mal, eine Stunde auf dem Wasser ist ja schon ein Tag Urlaub. Man hat diesen Ausgleich, diese Entspanntheit auf dem See und dieses Ruhige, das ist einfach. Das ist fantastisch.
Also 20.000 das kleine Modell, das große, der Rolls-Royce von euren Booten.
Der ist nach oben eigentlich offen, weil ich sage, wenn der Kunde was haben will, dann kriegt er es. Und umso mehr er haben will, umso teurer wird es.
Aber da sind wir dann
aber
schon.
Aber ich sage mal so, die Grenze ist aktuell so bei 300.000 ungefähr.
Was kann dieses Boot dann? Also was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen dem kleinen, das ein Ruderboot mit Elektromotor ist und dem anderen?
Beantworte ich sehr gerne. Ja. Also erstmal, es ist größer.
Ja.
höher, schneller, weiter. Das trifft es ganz gut. Ja, wir haben hier wirklich einen der leistungsstärksten Serienantriebe drin. Das Ganze wird also befeuert von einem 120 kW Elektromotor, was wirklich viel ist. Also 120 kW E-Motorleistung, das ist echte Ecke. Dazu zwei BMW 3 Batterien, die also dort marinisiert sind und das Ganze vorantreiben. Dazu Leichtbau, ja, also alles, was das Herz begehrt, Soundsystem, Kühlschränke.
Teilweise Herdplattformen, Heizungen, also da ist dann wirklich, du hast dann wirklich ein vollwertiges, richtiges.
Also wie eine in Anführungszeichen Yacht, wie wir sie kennen, das kann man so sagen. Als Yacht, ja. Aber eben mit E.
Genau.
Wow. Und da ist natürlich die Kundengruppe ein bisschen kleiner. Aber die gibt's, klar. Es gibt Leute, die können sich das leisten und wollen sich es auch leisten. Aber ich vermute mal, von den etwas günstigeren Modellen werdet ihr vermutlich mehr bauen, oder?
Nein, es ist ziemlich aus. Ich habe von dem ganz kleinen, das ist nahezu gleich auch mit dem ganz großen, von den Stückzahlen.
Okay, also immer dieses, komisch, immer ganz unten, ganz oben, in allen Bereichen, okay.
Na gut, die Boote haben natürlich, jedes hat Vor- und Nachteile. Vorteil von einem kleinen Boot, unser Basso zum Beispiel, das kannst halt slippen. Das heißt, wenn du einen Landliegeplatz hast, das ist wie eine Jolle, das hast du auf dem Slipwagel. Das kann eine Person problemlos reinschupfen und der Fall ist erledigt. Natürlich, wenn ich einen Wasserliegeplatz habe, auch nur mit Stromanschluss, dann nehme ich natürlich was Größeres, wenn es der Gap-Bottle hergibt. Ganz klar.
Ja. Also das heißt, dann die fahren dann ganz gut schnell, vermutlich. Man geht ja immer davon aus, ein Motorsport-Fan, der will ein bisschen, ne?
Ja, die sind wasserskitauglich.
Der will ein bisschen Gas geben, ja.
Also man muss da, also Thema schnell, nehme ich mal schnell den Bogen auf zum Thema Geschwindigkeit. Ja. Wir unterscheiden hier in zwei Klassen. Einmal die Cruiser und die Racer. Cruisen heißt, finde ich, zwischen das wesentlich entspanntere Fahren. Also ich bin überzeugter Cruiser. Ich fahre dahin, gemütlich, Wasser plätschert.
Du bleibst doch mal stehen.
Ich bleib mal stehen. Bei den Geschwindigkeiten, auch den Antrieben, die wir in diesen Cruising-Bereichen verwenden, da hörst du nichts. Wirklich, da kommst du vollends runter. Ja? Und dann gibt es natürlich die andere Fraktion, die Racer, also die schnelleren Boote, die eben dann auch für Wasserskibetrieb und so weiter wirklich problemlos möglich sind. Also da kann man mich, also gut über 90 Kilo, kann man problemlos mit dem Wakeboard rausziehen. Das ist ein Elektromotor eine feine Sache, weil der einen fetzen Drehmoment hat. Und das geht auch gut. Aber natürlich, also das ist eine ganz einfache Sache, der Antrieb ist bei uns der Hauptpreistreiber. Und je mehr Power, desto teurer wird's.
Ja, klar. Brauchst du eigentlich eine Zulassung und einen Führerschein für E-Boot? Ja, oder? Du brauchst eine Lizenz.
Also in Bayern brauchst du eine Lizenz, einen Führerschein nicht. Bayern ist generell scheinfrei auf dem Wasser. Auf den Seen.
Aber Lizenz bekommt man dann wie?
Lizenz brauchst du nicht. Also du brauchst eine Anmeldung. Also Lizenz brauchst du bei den Verbrennern. Bei Verbrennungsbooten. Ja. Beim Elektroboot ist es tatsächlich eigentlich eine Zulassung innerhalb von ein paar Tagen.
Ja gut, also aber
wie Auto anmelden.
Fahren lernen muss trotzdem irgendwie. Wie macht ihr das? Könnt ihr da Hilfestellung oder was ist da eure Empfehlung? Wenn ihr eben sagt, ich hole mir jetzt so ein kleines Boot, ich will da ein bisschen gemütlich umeinander cruisen. Du musst trotzdem wissen, ein paar Dinge musst du halt einfach können.
Also wir empfehlen den Kunden immer nach Möglichkeit ein bisschen Bootserfahrung sammeln, vielleicht auch den Führerschein machen. Gerade bei den schnelleren finde ich das schon gut. Aber wir bieten natürlich auch noch mit einem sehr erfahrenen Mitarbeiter von uns Training mit Jochen. Und Jochen, also andersrum, wenn ein Kunde mal so ein Boot kauft, wir legen größten Wert darauf, dass der das System versteht und dass er weiß, wie es funktioniert. Kann. Und das dauert also bei uns nicht eine halbe Stunde, dann nehmen wir uns durchaus mal einen halben bis einen Tag Zeit, den Kunden ordentlich anzuweisen. Und da kommt unser Mitarbeiter Jochen ins Spiel. Hier herzliche Grüße, Jochen. der dann die Leute wirklich einweist, ihnen auch Fahrtipps gibt, zeigt beim Anlegen, drehen Motor so rüber, bisschen Schub rückwärts, zeigt doch mal einen Knoten. Und das ist halt auch sowas, womit wir die Kunden binden und sagen, hey, wir sind hier nicht nur, es ist keine Verkaufsveranstaltung, sondern wir wollen mit euch, jetzt sage ich mal übertrieben, ein Verhältnis beginnen.
Mhm. Ja, und was ja auch noch ganz lustig, da gibt es auch eine ganz lustige Anekdote, weil der Philipp vorhin gesagt hat, wir können ja over the air die Boote quasi einlesen oder programmieren. Es gab auch mal einen Kunden, der angerufen hat, seine Schwiegermutter fährt morgen und wir sollen bitte die Motorleistung reduzieren. Also,
habt ihr da gemacht?
Das geht, gemacht. Das geht, das kann man machen.
Dass sie nicht aus Versehen ein bisschen zu viel Fahrt aufnehmen. Aber das gefällt mir gut. Training mit Jochen klingt so, wie treffen Sie Herrn Hans zum Après-Ski.
Es ist, wie gesagt, Fahrpraxis ist, das ist beim Autofahren, du kannst einen Führerschein machen, deswegen heißt es aber nicht, dass du perfekt fährst.
Genau,
fahren. und man lernt es halt erst durch spezielle Situationen, sei es, dass fetzen Wind von der Seite kommt, es steht eine Welle dran, dann lernst du das Bootsfahren und ja, Praxis.
Du musst ja auch
machen.
Ein bisschen sollte man auch wissen, jeder kann in den Berg, aber ideal ist, du weißt, was du da tust und genauso ist es auf dem Wasser. Jeder kann auch mit einem Tretboot aufs Wasser, aber ideal ist, du weißt, wenn da hinten der Blinker angeht, dass das jetzt gerade eine Sturmwarnung ist.
So ist
also
es.
Ein bisschen praktisches
Wissen. Also grundsätzlich, Wissen, genau, ja. Man muss halt einfach sagen, immer Ruhe bewahren. Man sollte halt ungefähr überlegen, was macht man, die Situation vielleicht einigermaßen einschätzen. Aber solange ich mir Zeit lasse, weil ich habe eigentlich auf dem Wasser keinen Stress. Also auch beim Anlegen, ich brauche keinen Stress. Ich tue langsamer und es kann eigentlich nichts passieren. Und wer ich das beherzigt, mei. Der fährt gut.
So, dann kommt jetzt mal ein prominenter Herr ins Spiel, der euer Boot Nummer 1, das ihr gebaut habt, wirklich fährt mit Freude, nämlich unser ehemaliger Tatortkommissar.
Richtig, ja, genau, der Herr Axel Milberger.
Der Herr Axel Milberger.
Also die Geschichte dahinter ist auch
eigentlich... Die ist sehr schön, die hätte ich jetzt gern gehört, ja.
Die war im Endeffekt, also wir hatten unseren Prototyp, lustigerweise genau gegenüber von seinem Segelboot damals liegen.
Ja.
Und... es gibt auf unserer Website oder auch in einigen Medien ja diese ganze Geschichte von ihm. Er hat uns da ja mal ein Testimonial drüber geschrieben. So wie er es da schreibt, war es tatsächlich. Ne? Also er ist mit seiner Frau vom Segelboot runter und irgendwie haben sie ein bisschen gestritten und keine Ahnung. Und habe ihm gegenüber unseren Prototyp gesehen und haben dann, da war ich glaube ich im Urlaub, die haben dann bei dir angerufen, Philipp.
Ja. Ja, und dann diese kleine... Bootskrise, nenne ich es mal, hat dann dazu geführt, dass man sagt, okay, wie machen wir das einfacher? Und dann haben sie, wie Marin beschreibt, das E-Boot gesehen und dachten, da wollen wir gleich mal drauf. Einer Anrufe, ich war im Auto und dann war das eigentlich eine Stunde später erledigt, das Thema.
Ja, okay. Na, ich habe das nachgelesen, weil ich fand das auch ganz entzückend. Also er schreibt so sinngemäß, in jedem Segelboot sitzt ein Scheidungsanwalt.
Ja, hat er schön beschrieben.
Er gesagt hat, sowohl also beim Ausfahren als auch beim Einladen, fahren, fliegen gerne mal die Fetzen und die Partner haben sich in der Wolle und dem wollten sie entfliehen.
Genau.
Mit einem E-Boot.
Genau. Es gibt einen schönen Spruch, Hafenkino ist schön, wenn man selbst nicht der Hauptdarsteller ist.
Ja. Das ist natürlich vielleicht auch nicht ungeschickt, wenn man da einen ja, etwas prominenteren Menschen hat, der mit dem Ding da umeinander cruist, wie ihr sagt, weil klar, da sagt ihr, hey, was hast denn du? Zeig doch mal her. Das zieht natürlich auch Kundschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Und das braucht man ja gerade in der Anfangsphase.
Ja,
jetzt ist vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Jetzt kommen sie vermutlich von selber nach 10 Jahren. Aber am Anfang ist es ganz gut. Da habt ihr dann einen guten Fisch an Land gezogen in
ja,
dem Fall.
Wobei wir extrem Wert drauf legen bei uns. Also wirklich jede Kundin, jeder Kunde ist bei uns wichtig. Egal ob mit Promi-Status, ohne Promi-Status. Bei uns wird sich um jeden gekümmert. Das ist ein ganz wichtiges Thema und da werden wir auch nicht weicher.
Mhm. Und jetzt kommen wir auf eure Ehen zu sprechen. Die beiden Damen sind auch mit im Boot, im wahrsten Sinne des Wortes. Haha.
Ja. Ja.
Was machen die?
Also die müssen auch ran, natürlich. Ja. Ja. Also, also meine Frau ist Innenarchitektin.
Ah, das passt ja gut.
Hat quasi vor unserer Ehe oder eigentlich vor den Kindern auf einen Automobilkonzern gearbeitet, die Autohäuser ausgestattet oder designt, das Konzept eben durchgebracht.
Die hat ein Händchen für Farben, Formen,
Richtig,
Materialien.
Und dann waren natürlich die Kinder da und dann haben wir gesagt, ja komm, mach doch bei uns was,
ja,
mach
schön.
Bei uns mit. Mhm. Und sie hat da tatsächlich dann auch dann irgendwann mal das erste Boot tatsächlich designt, das ist unser Eligos S. Merkt man ein bisschen, das ist ein bisschen andere Handschrift als so von unseren Bootsbauern.
Aha.
Das Design finde ich mega gut. Die Aufteilung ist genial. Die Kunden sind begeistert. Und sie macht bei uns ja mal kurz beschreiben, sie macht bei uns immer alles jetzt ein bisschen schöner. Also sie kümmert sich ein bisschen um die Werbung, sie kümmert sich eben auch um das Design oder um Farbgestaltungen. Mhm. Einfach so
Öffentlichkeitsarbeit,
würde man sagen. Social Media, richtig. Mhm. Macht es wahnsinnig gut. Wir sprechen uns nicht ab, deswegen streiten wir uns nicht. Das ist auch immer ganz wichtig, dass eigentlich zwischen mir und Philipp genau das Gleiche.
Ja, wollte ich gerade sagen, also ihr kommt ja auch gut klar, weil jeder genau seinen Bereich hat.
Keiner kennt sich mit dem anderen Schmarrn von dem anderen aus.
Ja. Sehr gut, ja.
Genau, und wenn dann ich sage, nee, wir machen das so, weil das mein Bereich ist, dann wird das so durchgezogen, dann muss er mit. Und wenn er sagt, nee, das Kabel lege ich da nicht, dann denke ich mir, gut, fix, ja, okay, dann ist das halt so.
Ja.
Da gibt es auch manchmal zwischen immer ganz lustige Diskussionen. Nee. Ich glaube, da ist
aber
auch keiner am Schluss.
Sinnvolle Diskussionen.
Sinnvolle Diskussionen. Ja, genau. Und deswegen klappt das natürlich auch gut. Und es klappt einfach. Ja, es klappt.
Ja. Also kann man dann auch, wenn man eben sagt, komme zu euch, ich will ein Boot. Da kann man natürlich dann auch ein bisschen über Farbgebung, wie sollen die Polster aussehen, welche Farben haben die. Oder das kann man natürlich dann alles sich so machen lassen, wie man gerne möchte.
Richtig, genau. Und da, dass wir ja auch alles in einem Haus fertigen. Also wir haben im ersten Stock unsere Polsterei, eine Näherei. Das heißt, der Kunde kann mit uns einfach wirklich da einmal hochlaufen, Stoffe aussuchen oder Muster anschauen, wie auch immer. Und wenn ihm da gar nichts gefällt, dann, wir haben auch schon mal einen Kunden gehabt, der hat seinen Polsterstoff selber mitgebracht. Ja, und sagt, das will ich auf mein Boot haben. Es wird dann diskutiert, auch mit den Mitarbeitern. Also wir haben sehr flache Hierarchien. Also wir sagen zwar, irgendeiner hat bei uns mal gesagt, es gibt ja keine Aufstiegschance, weil ihr seid ja alle gleichberechtigt. Ne? kann man natürlich auch so sehen. Andererseits kann bei uns wirklich jeder mitreden. Und wir wollen auch, dass jeder sich mit einbringt. Und wenn natürlich ein Mitarbeiter sagt, hey, das ist doch Mist, was wir da bauen, dann möchten wir das auch hören und dann kann man das auch umsetzen. Ne?
Wir unterhalten uns gleich weiter nach den 11 Uhr Nachrichten. Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Wir gleiten lautlos über den Ammersee oder auch über andere Gewässer, wie wir gleich hören werden, mit einem E-Boot, das Marian Hanke und Philipp Dorsch entworfen und gebaut haben. Und wir unterhalten uns gleich weiter, warum sie eigentlich tatsächlich auch da, wo sie wohnen, produzieren. Das könnte man natürlich auch billiger haben, aber ich vermute, auch da steckt eine Philosophie dahinter. Eure Boote werden designt, entworfen, gebaut in Raisting. Und ihr habt euch auch dazu entschieden, das wirklich in Bayern und am See, in der Seeregion zu lassen, obwohl es natürlich teurer ist. Also wie alles, was wir bei uns machen, ist teurer. Das könnte da auch günstiger haben, aber ich denke, das ist auch Philosophie der Firma.
Ja, kann man so sagen. Wir sind sehr stolz, bei uns am Standort so viel zu produzieren und auch so ein Gesamtprodukt darstellen zu können. Es ist ja immer ein Unterschied, machst du einen Teil, das woanders reinkommt, oder hast du ein Gesamtprodukt? Und um die Frage zu beantworten, wir sind der Meinung, dadurch, dass wir das Gesamtprodukt bei unserem Standort von A bis Z fertigen, wissen wir einfach jedes Detail. Mhm. Und unsere Kunden haben und sollen hohe Ansprüche haben und wir wissen einfach, was Sache ist. Nur so geht's.
Ja, und wie gesagt, man macht sich unabhängiger natürlich von irgendjemand, der sonst irgendwo sagt, ich kann jetzt das gerade nicht liefern, was ihr da noch dazu braucht. Und ihr könnt natürlich auch Arbeitsplätze schaffen, die Wertschöpfungskette in der Region halten von so einem Produkt. Und ich denke, ihr habt auch Ausbildung, oder?
Ja, wir haben auch Ausbildung. Ja. Aber nochmal zu dem Thema, auch warum wir hier produzieren oder was es eigentlich ausmacht. Na, es ist deutlich teurer. Also wenn wir sagen, jetzt einfach nur mal 800 Kilometer, nicht einmal 600 Kilometer, also mal einen LKW-Tag weiter Richtung Südosten gehen, kostet das alles ein Drittel. Ja. Ja, also viele Mitbewerber machen das so, oder eigentlich alle.
Okay.
Ja, es gibt wenige, die wirklich noch hier produzieren. Aber was bei uns halt der Riesenvorteil ist, gerade für den Kunden natürlich, oder auch bei uns intern, jeder Mitarbeiter weiß, was dahinter ist. Also jeder weiß, welche Schritte dahinter sind, jeder weiß auch, wo man später vielleicht nicht mehr reinsieht, wie es dahinter aussieht, was, sagen wir mal, in einem Schadensfall oder wie auch immer da gemacht werden muss. Wenn wir das natürlich jetzt nur, sagen wir mal, als Schalenbauweise zukaufen würden und dann nur zusammenbauen müssten, ja, dann ist keiner mehr kompetent in dem Laden bei uns. Ja. Und so kann eigentlich der Kunde, egal mit wem er spricht, jeder weiß, okay, da hinten schaut es so aus, kann das machen. Natürlich haben wir auch so ein paar kleine Finessen drin, sagen wir so ein bisschen unsere eigenen Heiligtümer oder unsere Geheimnisse. Und die können wir also A, wollen wir sie nicht irgendeinem Dritten übertragen und B, können wir es oft auch nicht, weil natürlich sehr vieles doch ganz kleine, minimale, zwar nicht keine großen Sachen, aber es sind doch kleine Kniffs und Tricks und die sollen auch bitte bei uns bleiben. Ja. Und wir wollen natürlich auch hier bleiben.
Und sind die Bootsbauer, also die ist wirklich, sind das dann alles Bootsbauer? Ich glaube, du hast auch einen Klavierbauer an
Bord. Wir nehmen eigentlich alles, sag ich mal.
Ja, nicht ganz, aber teils, wir haben natürlich Bootsbaumeister, Bootsbauer, aber Maschinenbautechniker, Mechatroniker, warum keine Quereinsteiger? Spricht gar nichts dagegen.
Du brauchst ein Händchen Händchen und ein Gefühl, das brauchst
du
immer.
Wir haben ich glaube, wir haben eine solche Werkstoffvielfalt. Bei uns geht es ja wirklich von Glasfaserkunststoff bis Textil über Elektrik, über Blech, Metall, Plexiglas. Bei uns, frag, was bei uns nicht an Bord ist. Echtglas haben wir, glaube ich, nicht drin.
Nein.
Aber sonst haben wir Ich glaube wirklich, wir haben Verschraubungen.
Nein, wobei, stimmt gar nicht. Glasfaser ist das echt Glas.
Ah ja, natürlich, klar. Ja, also. Wir haben Verschraubungen, Verklebungen, alles Mögliche. Vielleicht noch ein kurzes Thema zum Thema, ein kurzer Kommentar zum Thema Unabhängigkeit. Gerade in der Corona-Zeit, da war ja das Thema Lieferfähigkeit von Zulieferern natürlich schon ein Thema mit Logistik, mit Verfügbarkeit. Und das war in Corona unser großer Vorteil, wir konnten liefern, weil wir alles in-house machen. Wir waren unabhängig. Mhm. Unabhängig oder nahezu unabhängig von Logistik und nahezu unabhängig von Lieferanten. Und das war ein sehr, sehr guter Schritt. Und das ist, da schließt sich der Kreis, der Grund, warum wir hier produzieren, warum wir auch so ganzheitlich produzieren.
Weil du gerade Corona angesprochen hast, Philipp, war das eigentlich so wie bei den Wohnmobilen? Gab es da auf einmal eine verstärkte Nachfrage nach Booten?
Ja, tatsächlich.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Okay. Corona war für die Freizeitbranche schon ein Hype. Da ging es schon ab. Mhm. Ja. Was mich aber wiederum beruhigt im Vergleich zu den Wohnmobilen, jetzt ist Corona vorbei. Der Markt ist gebraucht, gesättigt, überschwemmt. Das dürfen wir in unserem Segment nicht behaupten. Im Gegenteil, unsere Produkte sind gebraucht sehr rar. Und das heißt für uns eigentlich im Rückschluss immer, dass wir die Produkte richtig platziert haben und richtig ausgelegt haben vom Gesamtkonzept.
Die Leute damit zufrieden sind.
Weil die Leute nutzen es. Mhm. Und wenn du mal heute auf den See schaust, egal welchen, ob Bodensee, Starnberger See, Ammersee, gerade wurscht, wie viele Boote schwimmen dort, die das ganze Jahr nicht verwendet werden, gibt es wirklich. Eine Werft schmeißt das Boot im Frühjahr rein und holt es im Herbst so raus, wie es reingekommen ist. Und bei uns, ich mein, wir sehen natürlich Betriebsstunden und so weiter und wir wissen, die Boote werden gefahren und das ist für uns der Rückschluss, dass das Ganze funktioniert. Mhm.
Nachhaltigkeit in eurem Betrieb, ist es ein Thema, was euch wichtig ist, was man verfolgen kann? Dass eben, du hast gesagt, ganz viele Materialien, mit denen ihr da zu tun habt.
Ja, absolut. Also Nachhaltigkeit beginnt beim Produktdesign. Natürlich nur soweit möglich. Was ist schon nachhaltig? Ja? Aber ich nehme ein Beispiel. Zum Beispiel Motoren kommen bei uns in Holzkisten angeliefert. Diese Holzkisten gehen dann im Pickup- und Return-Verfahren zum Lieferanten zurück. Solche Sachen. Dann,
Wo es halt möglich ist.
Wo es möglich ist, ja.
Es geht immer darum, dass man sich dann auch darum bemüht, wo es möglich ist.
Ja, wo es möglich ist. Ja. Wir schauen halt, dass wir einfach auch einen Teil durch die Elektromobilität am Wasser leisten. Dass wir hier lokal eben keine Emissionen haben, keine Öl-, keine Abgasdinge und so weiter. Und das ist auch zeitgemäß.
Mhm. Ihr bietet ja auch einen Rundum-Service an. Also ihr macht nicht nur die Boote, sondern ihr helft oder unterstützt auch die Menschen, die Unterstützung wollen. Was gehört denn da alles dazu?
Ja, also wenn ein Kunde den Rundum-Service möchte, das heißt, das Boot kommt im Frühjahr an den Liegeplatz, dort bekommt es der Kunde. Da ist es bereits mit den Festmachern dran, Persenning ist drauf, Ladestecker ist drauf. Der geht nur drauf und dreht den Schlüssel rum, los geht's. Im Herbst kommt das Ganze dann raus, wird abgeholt von Entkalken, technische Durchsicht. Dann gibt es erstmal eine Checkliste, was ist zu tun. Da gibt es Dinge, die müssen gemacht werden. Dann gibt es Dinge nice to have, sage ich mal. Dann wird der Kunde informiert darüber, kriegt dann ein Angebot und sagt, das möchte ich haben, das möchte ich nicht haben. Und dann wird das Ganze eingelagert, natürlich auch die Batterietechnik wird fachgerecht gewartet und auch eingelagert. Und Kühlungssysteme werden gespült.
Weil das ist nämlich, das darf man nie unterschätzen, bei keinem Boot natürlich. Wenn jemand ein Boot hat, egal ob er nun ein Segelboot hat, ein Motorboot, ein E-Boot, das ist schon auch mit Arbeit verbunden. Man muss was tun mit dem Teil.
Das ist wie mit einem Auto oder mit einem Haus, du musst dich kümmern.
Eben.
Du musst immer ein bisschen was machen.
Ja. Und wer sagt, möchte ich jetzt nicht so, lass mal andere sich kümmern, der kann es bei euch eben auch kriegen. Wo lagert ihr die dann? Also wo tut ihr die hin?
Ja, also wir haben zwei Lagerhallen. In einer der beiden können wir die mittelgroßen Boote, da haben wir also spezielle Gestelle, sogenannte Lafetten, da werden die wirklich übereinander gelagert, kommen in ein Hochregal rein. Und die großen, das kann man natürlich nicht stapeln, die stehen auf den Trailern drauf oder auch auf Lagergestellen. Bei uns rollt also fast alles, einfach aus Ergonomie und das halt einfach moderner läuft. Ja, und das
muss aber ja auch noch erledigt werden, das Geschäft, das läuft dann so nebenzu.
Ja gut, das ist das Hauptbusiness im Februar, März, Februar, März, April und dann im Herbst natürlich September, Oktober, November. Also hier vielleicht, wer es nicht weiß, an den Bayerischen Seen, da sollten halt die Boote wirklich zum letzten Oktober aus dem Wasser sein. Und vor April kommt auch nichts ins Wasser.
Weil?
Weil das ist einfach so ein Gentleman Agreement mit dem Bund Naturschutz, dass einfach auch die Vögel und die ganze Natur einfach auch mal zur Ruhe kommt.
Also was Seeruhe auch, heißt
Seeruhe,
das.
Was Seeruhe auch wichtig heißt ist. Das, ja. Das ist auch ganz wichtig, dass das mal runterkommt. Und ja, deswegen muss da alles raus.
Da sprichst du gerade einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich dieses Vögel-Naturschutz zur Ruhe kommen. Also wer jetzt auf dem Wasser cruist, wie du so schön sagst, also ein bisschen einfach ruhig unterwegs ist, ein bisschen das genießen will, Natur, Berge, Sonne. Natürlich kann er mit einem Boot auch in sensible Bereiche fahren, wo man sagt, oh, da solltet ihr nicht hinfahren, weil da brütet um die Zeit der und der oder da ist dieser und jener Vogel unterwegs. Halten sich die Menschen dann schon dran? Gebt ihr da auch Verhaltensempfehlungen mit? Ist es so geregelt, dass da unter Umständen sogar Strafe fällig wird? Dass ein Ranger schaut und sagt, Moment, Freund, jetzt bist du zu weit gegangen. Wie wird das gehandhabt? Also ihr könnt natürlich jetzt vor allem über den Ammersee reden, denke ich, aber also wie ist es bei euch?
Den Kunden geben wir es natürlich mit. Ja. Die meisten wissen es auch. Es gab, das wäre eine Frage an die Wasserschutzpolizei. Mhm. Es wird kontrolliert. Also das ist, wie viele da wirklich, ich sag mal, trotzdem Befahrensverbot da reinfahren in diese Naturschutzbereiche.
Es wird immer welche geben, so wie es am Berg immer welche geben.
Die meisten welche auch unwissend. Ja. Ich sage immer, das sind einfach Ausflügler, die sich nicht kennen, nicht auskennen. Ist aber sehr wenig. Was halt mit dem E-Boot sehr schön ist, es ist halt so leise, dass du teilweise die Enten mitnehmen kannst auf dem Boot. Ja. Also die setzen sich da manchmal hin und fahren mit. Also
ach was.
Habe ich gerade aktuell immer so einen kleinen Fall bei meinem eigenen Boot, die fahrt einfach mit. Ja, das ist
ach
der
was.
Boot. Also es ist, ja, man ist schon sehr naturverbunden damit, weil es dann auch leise ist. Ja.
Aber natürlich gelten Spielregeln für alle Wassersportler.
Richtig.
Das sind ja auch an diesen, es gibt da Vogelschutzgebiete und so weiter, da stehen auch Schilder dran, nicht befahren. Da muss ich auch sagen, wer einfach ein bisschen Hirn hat, der muss halt lesen. Und dann sieht man das auch, im Normalfall kommt das auch nicht vor, aber man hat immer Querschläger wie überall im Leben.
Klar, hast du immer. Wenn wir über das Thema E-Mobilität sprechen, auf dem Wasser oder zu Lande, dann ist das Thema, das die Menschen nach wie vor interessiert, wie weit fährt er denn? Wie weit fährt denn euer Boot? Wie lang fährt denn euer Boot?
Ja, kann ich gerne mal beantworten. Also, kann man natürlich so nicht pauschalisieren. Das kommt darauf an, erstens mal, wie groß ist das Batteriepaket, was ich dabei habe. Das variiert auch von klein bis groß. Und dann natürlich, wie fahre ich? Das ist wie im Auto, wenn ihr permanent rechten Fuß durchdrückt, dann
dauert es nicht so lang.
Dauert es nicht so lang, bis die Kiste leer ist. Und das ist beim Boot das Gleiche. Wir legen tatsächlich die Systeme so aus, wir fragen die Kunden, wo fährst du denn? Was für ein Gewässer? Und da haben wir schon immer ein recht gutes Händchen und dimensionieren dementsprechend dann die Batteriepakete.
Also wenn du auf einem kleineren See unterwegs bist, hast du natürlich, brauchst du weniger, als wenn du jetzt wirklich auf dem Bodensee
fährst.
Richtig,
was soll ein Kunden an Wörthsee zum Beispiel? Der braucht natürlich kein großes Batteriepaket, weil der Wörthsee einfach nicht groß ist. Im Gegenzug am Chiemsee zum Beispiel. Ja, da kannst du schon ein paar Runden drehen, da machen wir dann schon eher lieber Batterie mehr rein. Ja.
Oder wir ergänzen noch mit Solar. Ja, also das, ich habe selber zum Beispiel seit 4 Jahren jetzt ein Solarboot, fahre komplett autark.
Ach.
Also war wirklich, das wäre auch was für Bodensee, sag ich
wo
mal.
Wo sind die Zellen?
Auf dem Dach.
Auf dem Dach.
Genau, also wir haben auch welche, die wo die Zellen auf dem Deck sind, aber das Beste ist einfach das Dach. Kann ich fahren, wenn die Sonne scheint, solange ich will. Und
man fährt ja in der Regel fährt man als Freizeitsportler, Wassersportler, fährt man in der Regel.
Richtig. Also dein Boot hat ja gar kein Ladegerät mehr an Bord.
Ich habe kein Ladegerät.
Du hast dann nur Solar mit Laderegler und fertig.
Ja. Genau.
Okay.
Und natürlich eine Technik, die auch auf dem Meer, sag ich mal, sinnvoll ist. Du hast ja auch das Müllsammelboot damals gemacht.
Ja, genau,
richtig. Was ist denn der Unterschied? Gibt es einen Unterschied? Oder wo ist der Unterschied zwischen Straße und Wasser? E-Mobilität?
Tatsächlich, der größte Unterschied ist bei der Ladetechnik. Bei den Booten hast du, außer bei den ganz kleinen Antrieben, hast du die Ladetechnik wirklich immer an Bord. Und
also du hast Austauschakku?
Das haben wir bei den kleinen. Bei den kleinen haben wir Wechselakkus, die kann man leicht in die Hand nehmen. Ja. Bei den großen, da haben wir die Ladetechnik an Bord. Das liegt einfach daran, wir laden zu 90% mit ganz normal 230 Volt, weil einfach an den Steganlagen da habe ich in seltensten Fällen einen Drehstrom oder eine Wallboxen, alles, das habe ich alles nicht, ja.
Es kommt vielleicht.
Das
jetzt
kommt irgendwann einmal. Das ist aber der ganz große, ganz große Schritt, an dem jetzt also auch die Länder und die Kommunen gefordert sind, um das Thema Elektromobilität auf dem Wasser wirklich voranzutreiben. Mhm. Das heißt, als erstes muss einmal die Energie darunter. Mhm. Und wenn ich die Energie da nicht runterkriege, dann kann ich mit im kleinen Bereich mit portablen Akkus oder, wie Marian schon gesagt hat, mit Solar arbeiten. Mhm. Ja. Also es gibt schon für alles eine Lösung. Wir sagen wie immer, man muss es halt einfach mal machen. Ja. Mhm. Einfach machen. Rangehen, durchziehen.
Genau. Wobei wir natürlich jetzt bei unseren größeren Modellen, die doch recht viel Akku an Bord haben, halt auch mit langsamen Ladern einfach arbeiten. Heißt einfach 230 Volt am Stegliegeplatz, das reicht. Weil dann dauert es halt mal, ich sag mal, 12 Stunden oder was, bis die halt voll sind, die Batterien. Für einen normalen Freizeitgebrauch ist es aber vollkommen ausreichend. Ja,
weil also über Nacht sind es voll.
Wollte ich gerade sagen,
über Nacht sind's
wie beim,
voll.
Bei einem E-Auto.
Über Nacht ist voll.
Jedes E-Auto ist über Nacht voll. Richtig. Manche gibt es Schnellladestationen, wissen wir alles. Aber in der Regel, normale Wallbox ist über Nacht voll. Kann man, aber man kann einen Tag damit verbringen auf dem Wasser, wenn man sich jetzt nicht... wenn man nicht gerade auf und ab fährt im Dauerbetrieb auf voller Pulle, zack.
Genau wie du sagst. Man fährt da nicht permanent Vollgas, man geht einmal zum Baden, dann macht mal Bootzeit. Wir legen die Systeme so aus, dass man den ganzen Tag fahren kann. Und wir hatten eigentlich noch nie das Thema, dass ein Kunde bei uns batteriemäßig in die Misere kam. Mhm. Noch nie. Also ich erinnere mich an keinen Fall.
Nein.
Ja. Mhm. Was passiert denn, wenn jetzt einer unterwegs ist und sagt, oh, ich habe ein Problem? Kann der anrufen einfach?
Ja.
Kann der sagen, hallo, bitte mal jemand mich hören und schauen, was sein könnte?
Ja, tatsächlich. Wir sind sehr gut erreichbar. Mal in der heutigen Zeit hast du E-Mails am Telefon und die Kunden haben auch fast alle unsere Handynummern. Es ist zum Glück nicht viel. Das ist echt das Schöne. Das heißt, es funktioniert recht gut. Und meistens können wir telefonisch helfen. Ja. Klar, natürlich, wenn es ist, dann muss man sich halt auch am Samstagmorgen kurz ins Auto hocken und wohin fahren. Kommt aber sehr wenig vor.
Also auf dem Ammersee haben wir einfach einen Assistanzservice, da können wir mit dem Boot selber rausfahren. Ja, da sagen wir auch, okay, wenn was ist, fahren wir raus. Musst man noch nie. An den anderen Seen ist es ja so, wir haben ja doch ein recht gutes Netzwerk zu Fischern. Wir kennen viele, also der Kunde muss eigentlich unbedingt die Wasserwacht rufen, sondern wir können dann meistens immer irgendjemand vor Ort mit Boot oder könnten jemand mit Boot rausschicken. Hatten wir aber auch noch nie den Fall. Also wir haben quasi das als Backup bei uns so hinterlegt, aber wir haben es noch nicht gebraucht.
Mhm. Stichwort Kommunen hast du angesprochen. Es ist jetzt ein interessantes Thema, E-Mobilität auf dem Wasser. Wie weit ist denn das schon im Bewusstsein verankert, dass man auch da natürlich was tun kann?
Also die Frage beantworte ich sehr gerne. Und zwar jetzt vergleiche mal mit Österreich.
Ja.
In Österreich, wenn heute jemand sagt, er hat ein Motorboot, dann ist das eigentlich zu 99% klar, dass das ein Elektroboot ist. Und zwar seit 20 Jahren, oder?
Ja.
Und das ist bei uns, das sind die Österreicher schon viel, viel weiter. Und das Thema ist bei uns noch nicht so etabliert. Und das ist immer was mich, ich möchte nicht sagen, mich ärgert, aber es bewegt mich schon, das Thema selber auch persönlich voranzutreiben.
Ja.
Wir sprechen über Emissionen, über Fahrzeuge in Innenstädten, die bösen Autos und so weiter. Mhm. Und im Gegenzug fahren wir noch Verbrennermotoren auf unseren Seen, sei das ist der Ammersee, Starnberger See, Bodensee, was gleichzeitig unsere Trinkwasserreserven sind. Natürlich Lärmemissionen, es sind Naturschutzgebiete.
Es geht Öl ins Wasser.
Es geht zwangsweise Öl ins Wasser. Ich habe einen Tankvorgang, ich habe natürlich auch Lärm und Emissionen, Gerüche.
Ja.
Und da zwickt es mir immer ein wenig.
Ja, da gibt es in Deutschland ist die Vorreiterstadt, glaube ich, Hamburg, die wirklich auf komplett, da ist jetzt die Verpflichtung auf der Alster, ich glaube, nächsten Jahr, gell?
25, 26. Das läuft nächstes Jahr an, tatsächlich.
Genau, da darf wirklich nur noch elektrisch, da haben wir auch einige Sachen gemacht, also Feuerwehr, Polizei, die müssen alle elektrisch fahren, das ist in Hamburg jetzt durch. Mhm. Nochmal ganz kurz zu dem Thema, Elektromobilität, Kommunen oder wirtschaftlich in Deutschland, das ist einfach mal, gibt es ja am Bodensee, gibt es ja diese Solarfähre, die sich nicht rechnet. Und warum rechnet sich die nicht? In Deutschland ist es so, dass die Schifffahrt in Deutschland ist Mineralöl- und CO2-bepreisungsbefreit.
Ja, verstehe.
Habe ich jetzt ein Elektroboot, gewerblich, muss ich aber den Strom versteuern, den ich da drin tanke.
Das ist eigentlich ein bisschen unfair, gell?
Das ist, genau, da sind noch viele Hürden und ich sage mal, das hat einfach die Politik noch gar nicht auf dem Schirm. Das geht unter und da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf, weil...
Ja. Aber es wird kommen, denke ich, da führt eigentlich kein Weg vorbei, wenn man es mal genau in Ruhe betrachtet.
Ja, es kommt ganz sicher. Also einfach mal technisch, physikalisch betrachtet, was ich sehr gern tue, das liegt einfach, so bin ich halt. Der Elektromotor an sich, der ist gesetzt. Da führt kein Weg vorbei. Das ist einfach die bessere Maschine als der Verbrenner. Mhm. Die Batterietechnologie, die entwickelt sich wöchentlich weiter. Und da geht, wenn man überlegt, wo kommt man her von irgendwelchen Nass-Bleibatterien, ja, jetzt haben wir ganz andere Akkumulatoren mit höheren Ladegeschwindigkeiten, wirklich, da geht was. Der E-Motor bleibt und ich glaube, das müssen die Leute jetzt auch mal verstehen, das ist ein Wandel. Das ist wie damals von der Dampfmaschine zum Diesel. Hat jeder gesagt,
ja, den Diesel. Von der Pferdekutsche zum Auto.
Genau, hat jeder gesagt, den Diesel, das kann ja nie gehen. Doch, genau so ist es. Und 10 Jahre später war alles bedieselt. Ja. Und jetzt machen wir halt den Schritt auf E-Mobilität und das zieht sich schon durch.
Mhm. Sprecht ihr da mit, wie kann man das von eurer Warte aus ein bisschen voranbringen? Also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ihr trefft wo, vielleicht auch im Freizeitbereich auf jemanden, der kommunalpolitisch aktiv ist oder irgendwie so, sprecht ihr die Thematik dann an, ganz gezielt, wo ihr sagt, habt ihr mal drüber nachgedacht, dies und jenes? Also wie könnt ihr da missionieren?
Ja, also wenn sich das ergibt, ja, haben wir auch mal gemacht und ich glaube, da gab es letztes Mal gab es eine Antwort, ja, das dauert mindestens 10 Jahre, weil das muss ja erstmal dann durch alle Gremien durch und also eigentlich wird es eher mal so abgewunken und ich glaube, es wird eher von der Politik gewartet, dass von oben was kommt, also heißt von der EU, also jetzt am Bodensee ist es zum Beispiel genauso, da geht es ja genau um den Klimaschutz und eben auch Dreiländereck, da ist noch ein bisschen der Druck von oben, aber dass von unten was umgesetzt wird, was ganz einfach zu machen wäre. Ja. Hier auf dem Bayerischen Ring gibt es ja noch, das wäre nach wie vor die Verbrennerlizenz, Verbrennererlaubnis. Macht doch unseren Augen überhaupt keinen Sinn, jetzt ohne davon abzugehen, dass das mal eigentlich unser Geschäft ist. Klar, wir würden es begrüßen, aber das ist gleich zur Diskussion. Aber einfach vom persönlichen Empfinden, ich brauche auf dem Binnengewässer brauche ich keinen Verbrenner mehr.
Mhm. Gehen wir mal von diesem Freizeitaspekt weg. Ihr habt auch andere Boote schon mit ausgestattet, zum Beispiel Müllsammelboote. Erzählt doch mal, das ist spannend.
Ja, das sind sehr schöne Projekte. Ja. Ja, Projektgeschäft machen wir auch. Es gibt elektrische Antriebssysteme auch im größeren Bereich. Hier, wie von dir schon bezeichnet, ein Müllsammelboot. Das war in Lübeck und ein großer Alu-Katamaran mit 2 großen Antrieben, 2x50 kW hatte der Außenbordtechnik, Solartechnik drauf, also Solaranlage mit allem drum und dran und dieser Alu-Katamaran, der nennt sich also Seekuh tatsächlich und hinter ihm läuft dann der Seeelefant und das ist also ja, eine große Schute, also ein schwimmender Container. Und die Seekuh fährt dann also in Schleichgeschwindigkeit durch die Weltmeere, meistens um die Philippinen rum tatsächlich und sammelt dort mit einem umlaufenden Netz, sammelt also den Plastikmüll raus. Einfach schön langsam, dass man keinen Beifang hat.
Da haben wir vielleicht alle schon mal ein Bild davon gesehen. Ja.
Genau, richtig. Mhm. Und da ist auch schon die zweite in der Mache. Mhm. Ja, und da wird halt der Plastikmüll rausgesucht. Und gerade für solche konstanten Anwendungen, auch da ist der Elektromotor einfach der absolute Vorzeigeantrieb.
Aber wie seid ihr dazu gekommen? Das ist ja interessant. Also sind die zu euch oder wie war denn da die?
Es kam tatsächlich über einen Lieferanten, der die Antriebstechnik gestellt hat und der hat gesagt, da brauchen wir jetzt jemanden, der das da gescheit einbaut.
Ja.
Und dann haben wir das gemacht. Ja, solche Projekte machen wir auch gern. Auch Hausboote elektrifizieren.
Hausboote
ist ein super Thema.
Niederlande, oder wo?
Tatsächlich eher Norddeutschland. Ja, und Niederlande sind selber, muss man ganz neidlos sagen, technisch wirklich sehr, sehr gut in dem Bereich. Die sind natürlich auch elektrotechnisch viel weiter. Mhm. In Amsterdam, in der Innenstadt, da fahren nur noch E-Boote. Die haben Speedlimit drin, die haben auch wirklich gute Motorenhersteller und die können auch Bootsbau. Das ist halt eine Wassernation, ja. Also die können was, die Jungs. Und die sind da auch schon viel weiter. In Amsterdam wirst du keinen Diesel mehr blubbern hören, im Privatbereich. Mhm. Ja.
Und Hausboote in Norddeutschland, wo fahren die rum? Auf welchen Flüssen oder
tatsächlich auf den Flüssen, auf den ganzen Seenplatten und sowas fahren die spazieren. Und so ein Hausboot, da hast du halt meistens auch viel Fläche. Das heißt, da kommt das Thema Solar wieder dazu.
Ja.
Dazu Speedlimit, die müssen nicht schnell fahren. Die fahren autark. Ja. Und da kommt jetzt eben das Thema auch Vernetzung. Also wir reden hier wirklich nicht nur von Motor- und Batterietechnik. Wir reden hier von vernetzten Systemen mit Mobile-Device-Anbindung. Ich habe Ladetechnik, ich habe intelligente Strukturen. ja, das macht dann schon auch technisch richtig Laune, sowas auszulegen.
Aha. Das kann man mittlerweile auch autonom schon machen. Ja? Also das heißt, ja, gerade was wie das Müllsammelboot könnte problemlos ohne Fahrer fahren. Also das wäre auch kein Thema.
Ja. Ah ja, natürlich. Ja, ja. Wow, da, also ich sehe schon, da ist schon noch ganz schön was drin in der Thematik, mein lieber Mann.
Wir reden hier über Autopiloten, über grafische Tiefendarstellung. Ja. Da ist schon mehr drin. Ja.
Was ist denn bitte ein Fallrettungsboot? Ja,
da habe ich drauf gewartet.
Ja, natürlich.
Das war auch ein schönes Projekt, muss ja, ich wirklich sagen.
Ich finde auch den Namen schön.
Ja.
Fallrettungsboot.
Also, wenn du heute zum Beispiel auf einer Ölbohrplattform bist, dann gibt es da diese, ich nenne es mal, orangen Kanonenkugeln in groß. Mhm. Die sind so 10-12 Meter lang. Und wenn auf dieser Plattform dann, wenn was passiert, müssen da alle Mann rein. Und Klappe zu, und dann wird das wirklich aus 30 Meter Höhe fallen gelassen, ausgeklinkt.
Ah,
ja. Es wird ausgeklinkt, das fällt dann wirklich in einem Winkel so 30, 35 Grad runter. Hat die Hydrodynamik ein bisschen von einem Delfin, das heißt, es taucht ein und taucht dann wirklich nach ein paar Metern wieder aus und nimmt bereits mit diesem Tauchvorgang Geschwindigkeit auf, also mit dem Austauchvorgang. Ja. Und da geht es einfach um jede Sekunde. Wenn es auf so einer Plattform eben dann brennt, dann müssen alle Mann runter.
Wir
reden hier also, wir reden hier also von knapp 60 Mann, die da drin sitzen. Jeder hat einen Gurt und auch der Kopf ist festgegurtet, weil natürlich der Aufprall auf dem Wasser schon heftig ist. Und das war ein ganz interessantes Thema. Die hatten früher Dieselmotoren. Jetzt hängen diese Fallrettungsboote ja schon in Startposition drin. Jetzt musste wirklich alle paar Wochen einen Techniker kommen lassen, der diesen Dieselmotor wartet, abschmiert und so weiter, dass der dann auch zuverlässig startet, weil die hängen in einer unmöglichen Position und die müssen funktionieren. Wir hatten damals eine Systembereitschaft von so 85 Sekunden. Das heißt, wenn der Fahrer reingeht, bis die Kiste losläuft, 85 Sekunden. Wir haben das dann über elektrische Technik ja, wesentlich schneller gemacht, haben jetzt 11 Sekunden Systembereitschaft und wir reden hier von Leben und Tod.
11 Sekunden?
11 Sekunden, Zündschlüssel rum, Systeme fahren hoch und ausklinken.
Wow.
Und das ist natürlich schon eine ganz andere Sache.
Ja, es geht ja um Explosion.
Und vor allem,
auf der Plattform, was ist explodiert vorher?
Erstens dieses und dann habe ich den Service, also das sind Hochvoltsysteme, da muss ich halt jedes Jahr dann Service machen und nicht mehrfach im Jahr. Und das kostet halt bei diesem System schon sehr viel Geld, wenn ich dann Techniker im Hubschrauber rüberfliegen muss und wieder zurück.
Und das habt ihr gemacht?
Das haben wir gemacht. Wow. War ein Auftrag, die Frage haben vorhin, von dem Lieferanten. Ja. Und
also ähnliche Kette, da gab es, also der Lieferant wusste, da gibt es welche, die können das und hat euch
genau
dann da
weitervermittelt. Genau, richtig. Und ist natürlich auch sehr schön, wenn man dann einen Ritterschlag bekommt und auch solche Dinge tun darf. Ja.
Also das ist auch nochmal, sagen wir, so ein Thema bei uns in der Branche. Also wir helfen auch allen anderen Werften. Also wir haben das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, das ist ein Konkurrent, das ist ein Mitbewerber, sondern wir sagen, nee, komm, wenn du Hilfe brauchst, wir helfen dir, wir machen das. Und da diverse Werften, ich sage mal, Portfolio, denen wir weitergeholfen haben oder denen wir eben was eingebaut haben. Und das ist einfach ein Geben und Nehmen. Also diese ganze Elektrobranche ist halt noch, ich hoffe, es bleibt
noch,
so.
Hält noch
Ich hoffe,
zusammen.
Es bleibt so. Wir sind einfach eigentlich eine große Familie und ziehen alle an einem Strang. Das hat man sehr, sehr selten.
Die E-Mobilität auf dem Wasser ist heute unser Thema. Also im Moment habt ihr natürlich da eine Pole Position. Ihr seid seit vielen Jahren jetzt gut mit dabei, vorne mit dabei. Die Kunden kommen, es kommen immer mehr. Und wir haben gerade besprochen, wie wichtig es eigentlich wäre, dass man das ja verpflichtend macht, auch auf unseren Binnengewässern. Die Österreicher machen es schon in weitem Maße. Wo sind denn die Pläne? Was schwebt euch vor? Was habt ihr für Ideen oder für Wünsche an die nächsten Jahre? Grundstein ist gelegt. Wo soll es hingehen?
Ja, sehr gute Frage, wo soll es hingehen? Also erstmal wünschen wir uns natürlich, dass wir erstmal alle gesund bleiben.
Ja,
das ist das Allerwichtigste,
klar.
Dass wir mit der Mannschaft, die wirklich ganz toll ist, alle miteinander, dass wir mit der auch in Zukunft tolle Produkte produzieren und auch die Kunden begeistern und einfach bei der Sache bleiben mit Herzblut. Natürlich wollen wir wachsen. Wachstum ist, haben wir. Hier ist aber in der Ruhe liegt die Kraft. Tatsächlich lieber langsam und kontinuierlich. Wir wollen kein Hoppla Hopp. Das alles sind Ziele. Wir wollen immer besser werden. Natürlich auch die Technik entwickelt sich weiter. Auch die Werkstoffe entwickeln sich weiter. Nicht schlafen, immer dranbleiben. Das ist ein ganz wichtiges Ziel.
Der Bootsbauer der eigentliche
Metzbauer. Wir machen halt weiter, ne? So wie immer. Nein, aber tatsächlich, das ist ja, ich sag mal, wenn wir jetzt, wir haben ja das, die Firma nicht gegründet, oder wir haben ja nicht gesagt, wir wollen jetzt ganz reich werden oder irgendwas. Ich sag mal, ich glaube, wenn du ein Unternehmen gründest mit dem Hintergedanken, du willst das in ein paar Jahren ganz viel Geld machen, das wirst du nie Erfolg haben.
Ja.
Du musst mit dem Herzen dabei sein, dir muss das alles Spaß machen, du musst den Umgang mit den Kunden genießen, du musst den Kunden auch wirklich als Partner annehmen. Ja? Du musst nicht nur sagen, jetzt kaufst du den Schmarrn und dann viel Spaß damit, Hauptsache das Geld bleibt da, sondern das wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen ja auch mit den Kunden wirklich, ich sag mal, ich find's interagieren. Ja? Und wenn ein Kunde nach 3 Jahren kommt, hey, weißt du was, das hättet ihr da was viel cooler machen können oder das wäre doch da, dann nehmen wir das auch oft immer an. Ja? Und überlegen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Oder von mir gibt es meist einen dummen Spruch dazu, hättest du halt gleich mehr gezahlt, dann hättest du das geklappt damals. Ja?
Der Spruch geht anders. Der Spruch meiner Oma war immer, wir sind zu arm, um billig zu kaufen.
Ja, da ist aber sehr viel dran.
Ja.
Da ist tatsächlich, also da gibt es bei uns auch mal ein bisschen Kunden, dieses, sag mal, wir haben nochmal zu dem Thema, dass wir ja nicht nur unsere eigenen Produkte bauen und verkaufen, sondern dass wir ja auch Service machen. Oder auch wenn mal ein Kunde um die Ecke kommt und sagt, hey, ich habe da ein Boot, kann ich mir da einen Motor dran bauen oder wie auch immer. Und sag mal, dieser Spruch, ja,
wer billig
kauft, kauft dreimal,
genau.
Der ist definitiv ist so. Ist lieber einmal gescheit.
Große Frage, kann man Motorboote umrüsten?
Ja, können schon, aber es ist halt nicht toll. Mhm. Ja, du hast einfach eine ganz anderes Unterwasser. Das Bootsdesign ist ganz anders. Ich sag mal, ein klassisches Motorboot, wie wird das gebaut? Da hat sich einfach einer hingesetzt, sage ich jetzt mal, lapidar, hat einfach was gezeichnet und dann gebaut und dann hat er halt geguckt, mit welchem Motor es am besten fährt. Mhm. Und das können wir bei Elektro natürlich gar nicht, weil wir müssen ja die Batterie irgendwo unterbringen. Ja? Mhm. Und deswegen machen wir uns da sehr, sehr viel Gedanken im Vorfeld und schauen halt, ja.
Seid ihr selber nur unterwegs? Habt ihr schon noch Zeit, um mit euren eigenen Booten und Familie ein bisschen auf dem Wasser unterwegs zu sein?
Ja, natürlich. Natürlich. Also wir wollen unsere Zeit genießen, machen das auch, sind wirklich viel auf dem Wasser mit unseren eigenen Produkten, mit eigenen Booten. Lernen natürlich auch immer was, aber ja, doch.
Und wenn ihr unterwegs seid, kommt dann da auch mal einer mit dem Motorboot und sagt, kann ich mal näher ranfahren? Was hast denn du da? Was ist denn das für ein Boot? Zeig doch mal. Also dass ihr da wirklich auch angesprochen werdet.
Natürlich.
Ja, schon,
natürlich,
gell? Ja.
Natürlich.
Einfach, weil sie auch anders aussehen, natürlich, oder?
Ja.
Nicht zwingend. Nicht zwingend. Muss ich korrigieren.
Nee. Okay.
Also gerade einer der moderneren Außenborder, die wir auch verbauen, von außen sieht das niemand, dass das ein E-Motor ist. Nach, das sagt ja jeder, boah, fetter Motor. Ja, nur dass man dann halt nichts hört und auch nichts riecht, das ist der Unterschied. Also sichtbar, da muss man schon genau hinschauen, dass man das merkt. Ja.
Mhm. Wo ist denn so ein Lieblingsplatzerl? Ich meine, ihr seid auf dem Ammersee natürlich vorrangig unterwegs. Wo ist denn der Lieblingsplatz, wenn man mal so lostuckert?
Bei dir?
Ich wäre spontan beim Seeholz gewesen.
Tatsächlich.
Seeholz
ist super. Oder natürlich auch dann gerade am Ostufer drüben am Abend. Da habe ich dann die Sonne von Westen her. Finde ich immer sehr schön. Da abends nur an der Boje festmachen, Brotzeit machen und dann in der Abendsonne gemütlich heimfahren. Das ist schon Lebensqualität und da kommt der Spruch, den ich am Anfang gesagt habe, einen Tag auf dem Wasser ist wie eine Woche Urlaub, das merkst du, das ist so gut.
Ja, das war das Schlusswort. Ein Tag auf dem Wasser ist wie eine Woche Urlaub. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr bei uns wart, uns ein bisschen erzählt hat. Es ist eine wirklich spannende Thematik und ich glaube, da ist jede Menge Schwung drin. Den gilt es jetzt mitzunehmen, auch wirklich von politischer Ebene, dass wir da vielleicht in dem Bereich auch ein bisschen sensibler werden. Und ich wäre da durchaus auch dabei, dass ich sage, man muss vielleicht nicht zwingend mit einem Motorboot, lange Sicht gesehen, das geht nicht von heute auf morgen, auf Seen rumfahren, wenn es auch anders geht. Aber habt Spaß dabei, bei dem, was ihr tut. Man hört es euch an und ich glaube, das zeichnet euch und euer Unternehmen aus und deswegen habt ihr auch Erfolg. Schön, dass ihr da wart. Alles Liebe und Gute für euch. Ihr dürft schon was sagen. Nicht groß auf.
Ja, danke, Bettina. Hat uns auch viel Spaß gemacht und wenn mal wieder Bedarf ist, gerne. Wir kommen gerne vorbei und sprechen über solche Themen.
Was sagt denn der E-Bootler? Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel passt ja nicht. Oder passt doch?
Na, dann müssen wir mal noch einen Spruch
ausdenken.
Einen speziellen E-Boot-Spruch haben wir noch nicht.
Hausaufgabe. Servus miteinander.
Ciao, servus. Ciao.